Gerade wenn man eben keine Biomarker hat, wird es oft abgetan als psychosomatisch oder psychologisches Problem, beziehungsweise manchmal heißt es einfach, die Leute sind faul und sie sollen sich zusammenreißen. Und das ist halt natürlich hochproblematisch, das ist eine wirkliche Erkrankung und man kann das nicht verbessern, indem man sagt, naja, das ist einfach nur psychologisch, ignoriert es. Also ich glaube, dass das sehr frustrierend ist, gerade am Anfang, wenn man diese Symptome hat und versucht, eine Diagnose zu kriegen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 1. Februar 2026 in New York. Heute geht es mal um eine Erkrankung, die vermutlich von Viren ausgelöst wird, aber nicht um ein bestimmtes Virus selbst. Heute werden wir über eine Erkrankung sprechen, die vor allem unter einer Abkürzung bekannt ist. 5 Buchstaben, MECFS. Haben Sie wahrscheinlich schon des Öfteren gelesen in letzter Zeit. Ich bin kein Fan von solchen Abkürzungen, weil man da oft drüber liest und sich dann denkt, naja, was ist denn das? Und sich dann eigentlich nicht mehr dafür interessiert. MECFS steht für Myalgic Encephalomyelitis, / Chronic Fatigue Syndrome. Also myalgische Enzephalomyelitis und chronisches Fatigue-Syndrom. Was heißt das jetzt? Myalgisch steht für Muskelschmerzen, Enzephalomyelitis steht für Gehirn- und Rückenmarksentzündung und Chronic Fatigue-Syndrom erklärt sich von selber, also chronisches Müdigkeitssyndrom. Der Name selbst, gerade das ME, also die Myalgic Enzephalomyelitis, ist umstritten. Also über den Namen wird grundsätzlich ein bisschen gestritten, aber im Grunde handelt es sich hierbei um eine chronische Erkrankung, die basiert auf Störungen des Nervensystems, Störungen des Immunsystems, Störungen des Energiehaushaltes und der Durchblutung. Es ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung. Die meisten Leute, die das bekommen, werden das nicht wieder los. Das kann wahnsinnig schwere Behinderung sein, die ein normales Leben unmöglich macht. Und das Problem, und zu dem werden wir noch kommen, ist, dass man eigentlich nicht ganz genau versteht, was hier passiert, wie die Erkrankung ausgelöst wird. Und man hat eigentlich auch sehr wenige Möglichkeiten, die Erkrankung zu behandeln. Das ist natürlich sehr problematisch. Zu 60-80% beginnt die Erkrankung nach einer Infektion, auf der virale Infektion. Und es gibt ein paar Symptome, die die Erkrankung gut beschreiben. Einerseits eben, wie der Name Chronic Fatigue Syndrome schon sagt, anhaltende chronische Müdigkeit. Und zwar zum Grad, der das tägliche Leben stark beeinflusst, beziehungsweise normales Leben unmöglich macht. Und dazu kommt Muskelschwäche. Und was man Post-Exertional Malaise nennt oder PEM, Post-Exertionale Malaise. Was ist das? Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wenn man sich anstrengen muss, wenn man was machen muss. Das kann was wirklich Anstrengendes sein, kann aber bei schweren Verläufen auch so sein, dass man einfach nur, weiß ich nicht, aufsteht und was macht. Kann es dann 12-48 Stunden nach dieser Aktivität zu einer sehr starken Verschlimmerung der Symptome kommen. Wir reden da vor allem von eben Müdigkeit, aber auch Muskelschwäche. Also Muskelschwäche ist ein sehr großes Problem hier. Und das kann sehr lang dauern, bis sich das dann wieder normalisiert. Das heißt, immer wenn man was macht, wenn man Aktivität hat, wird das nachher viel schlimmer. Und das ist eben diese Post-Exertional Malaise oder PEM. Was da auch noch zu den Symptomen dazu kommt, sind Schlafstörungen. Die können auch sehr problematisch sein. Oft ist es so, dass man zwar schon schläft, aber dann aufwacht und nach wie vor müde ist, sich nach wie vor erschöpft fühlt. Es kann aber auch sein, dass man einfach nicht mehr durchschlafen kann, dass man dann fragmentierten Schlaf hat, dass man teilweise am Tag schläft, aber dann die Nacht nicht durchschlafen kann. Und es hat sich auch gezeigt, dass da in vielen Fällen es nicht mehr zu einer REM-Phase kommt. Weiteres Symptom ist Störung der geistigen Leistungsfähigkeit. Wir kennen das auch unter der Beschreibung Brain Fog. Und da ist oft die Reaktionszeit beeinflusst, die Lesegeschwindigkeit. Die Leute können sich nicht mehr konzentrieren und die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, beziehungsweise man kann Dinge nicht mehr aufmerksam beobachten. Was auch oft noch dazu kommt, sind Schmerzen und grundsätzlich eine höhere Schmerzempfindlichkeit, Reizempfindlichkeit, gerade bei schweren Fällen kann das problematisch sein. Und auch was man orthostatische Intoleranz nennt, das heißt, dass wenn man liegt, alles ganz okay ist, aber wenn man sich aufsetzt oder wenn man steht, kommt es zu Schwindel zum Beispiel, zu Dizziness und das ist natürlich auch problematisch. Wie gesagt, diese Schmerzen und höhere Schmerzempfindlichkeit, da reden wir auch oft von chronischen Schmerzen. Grundsätzlich kann man das MECFS einteilen in milde Fälle, moderate Fälle, schwere Fälle und sehr schwere Fälle. Was ich so gelesen habe, ist die Aufteilung in etwa 25% milde Fälle, in etwa 25% vielleicht ein bisschen mehr moderate Fälle, 25% schwere und dann 25% sehr schwere Fälle. Aber das kommt wirklich auf die Studie, die das klassifiziert, drauf an. Da gibt es Unterschiede. Und wenn man das mild hat, gibt es schon eine starke Beeinträchtigung, aber Leute, die einen milden Verlauf haben, können meistens noch arbeiten und für sich selbst sorgen. Bei moderaten Verläufen kommt es schon zu einer starken Beeinträchtigung des täglichen Lebens. Da ist Arbeit oft nicht mehr möglich. Bei schweren Verläufen sind die Leute meistens an die Wohnung gebunden, können die Wohnung nicht mehr verlassen, brauchen Hilfe im täglichen Leben und können vielleicht schon noch so Sachen wie Zähneputzen selber machen, aber zum Beispiel nicht mehr kochen. Und bei sehr schweren Verläufen sind die Leute auch wirklich bettlägerig. Und da kommt es oft auch zu Hypersensitivität, was jetzt zum Beispiel alle möglichen Stimulus betrifft, wie Licht oder Lärm. Und sowas kann dann Symptome auslösen. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass sich der Schweregrad verändern kann. Es kann sich verbessern, kann schwerer werden. Und oft kommen diese Symptome auch in Wellen. Also es fluktuiert, es ist manchmal besser, es ist manchmal schlimmer. Grundsätzlich dauert es oft lang, bis die Erkrankung diagnostiziert wird. Das hat einige Gründe. Einer der Gründe ist, dass es keine Biomarker gibt. Es wird nach klinischen Kriterien diagnostiziert. Da gibt es einige Definitionen. Da gibt es die NICE oder NICE-Definition. Dann gibt es eine Definition vom Institute of Medicine in den USA. Dann gibt es die International Consensus Criteria, die Canadian Consensus Criteria. Und dann die CDC-Kriterien, die man auch Fukuda-Kriterien nennt, die sind alle ein bisschen anders, aber die meisten davon inkludieren eben diese chronische Müdigkeit, Funktionsbeeinträchtigung, diese Post-Exertional Malaise und Schlafprobleme. Eins der großen Probleme bei der Diagnose ist, dass sich Patienten oft melden, mit dem Arzt reden und das nicht ernst genommen wird. Es wird manchmal oft, gerade wenn man keinen biologischen Grund findet, wenn man eben keine Biomarker hat, wird das oft abgetan als psychosomatisch oder psychologisches Problem. Beziehungsweise manchmal heißt es auch, die Leute sind faul und sie sollen sich zusammenreißen. Und das ist halt natürlich hochproblematisch. Das ist eine wirkliche Erkrankung. Und man kann das nicht verbessern, indem man sagt, naja, das ist einfach nur psychologisch, ignoriert es. Also ich glaube, dass das sehr frustrierend ist, gerade am Anfang, wenn man diese Symptome hat und versucht, eine Diagnose zu kriegen. Was man auch erwähnen sollte, ist, dass die Leute, die MECFS haben, keine höhere Sterblichkeit haben. Also die Lebensspanne ist eigentlich normal. Aber es ist so, aufgrund der Symptome und vielleicht auch der Frustration kommt es zu einer höheren Selbstmordrate, was natürlich sehr traurig ist. Wie gesagt, es gibt da oft wirklich eine Stigmatisierung, dauert lang bis zur Diagnose. Und es wird eben oft gesagt, naja, das ist psychosomatisch, die Leute sollen nicht faul sein. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass Ärzte, die mit sowas konfrontiert sind, wirklich ein Wissen darüber haben und die Ausbildung dazu haben. Was kann man machen gegen die Erkrankung? Eigentlich nicht viel, leider. Da geht es vor allem um Management der Symptome. Also versuchen, die Schlafprobleme zu lösen, wenn die Leute schlafen können. Und dann auch im Prinzip nachdem es gut geschlafen haben, wieder ein bisschen ausgeruhter sind, das verbessert die Symptome. Die Schmerzen kann man natürlich behandeln und grundsätzlich kann sich die Symptomatik natürlich verbessern mit Behandlung der Schmerzen, mit Behandlung der Schlafprobleme. Das muss aber nicht sein. Also es kann durchaus sein, das ist nicht verbessert. Was Medikamente betrifft, schaut es eigentlich nicht besonders gut aus. Es gibt natürlich klinische Studien mit unterschiedlichen Medikamenten. Das meiste hat nicht funktioniert. Ein Medikament ist in Argentinien zugelassen. Ich glaube, das nennt sich Rindatolimod. Das ist im Prinzip ein auf Nukleotiden basierendes Medikament, das die angeborene Immunität stimuliert. Da hat man gesehen in klinischen Studien, dass das funktionieren kann, aber im Prinzip, sobald man es absetzt, ja, die Wirkung wieder komplett verloren geht. Also es ist nicht besonders klar, ob das wirklich hilft, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es nur in Argentinien zugelassen ist. Worüber wir auch sprechen sollten, ist, wie häufig diese Erkrankung auftritt, und die ist gar nicht so selten. Also man nimmt so an, dass zwischen 2 und 9 Fälle bei 1000 Leuten auftreten. Also es ist relativ häufig. Der Bassist der Red Hot Chili Peppers hat das übrigens auch. Aber es kommt ein bisschen auf die Kriterien drauf an. Manche der Kriterien, die aufgestellt worden sind, wie die CDC-Kriterien, nehmen mehr Fälle mit rein. Andere Kriterien sind ein bisschen restriktiver, und dann ist die Rate natürlich geringer. Man sollte auch nicht unerwähnt lassen, dass etwa 15-50% der Long-Covid-Patienten in die Klassifizierung von ME/CFS fallen. Was auch wichtig ist, Frauen haben um einiges höheres Risiko als Männer, an ME/CFS zu erkranken. Und es ist auch interessant, wenn man sich anschaut, wann diese Erkrankungen beginnen. Und da gibt es 2 Peaks über die Altersstufen hinweg. Viele Erkrankungen beginnen im Alter von 10 bis 19 und dann wieder von 30 bis 39. Und das ist natürlich auch ziemlich interessant. Was Auslöser der Infektion betrifft, ich habe schon gesagt, bei vielen Fällen kommt es zu einer Infektion und dann kommt es zu diesen Symptomen. Das sieht man bei vielen unterschiedlichen Infektionen. Epstein-Barr-Virus ist hier ein Kandidat. Das humane Herpesvirus 6 ist ein Kandidat. Man hat gesehen, dass Influenza A, so echte Grippe, das auslösen kann. Man hat es bei SARS-Coronavirus 1 beobachtet. Also das war das Virus, das 2003 einen Ausbruch in China und dann auch in anderen Ländern verursacht hat. Wir sehen es bei SARS-Coronavirus 2. Zoster, also Varicella Zoster, kann das auslösen, Schafblattern im Prinzip. Enteroviren sind ein weiterer Kandidat dafür, aber auch bakterielle Erreger wie Brucellose oder Q-Fieber sind damit assoziiert. Also es sind nicht nur virale Erreger, die das auslösen können. Es kann auch durch Schimmelpilze ausgelöst werden, und es muss nicht immer eine Infektion sein. Also Stress kann es auch auslösen, ein Trauma kann es auslösen, und es gibt auch eine Assoziation mit Schwangerschaft und Geburten. Aber wie gesagt, beim Großteil der Fälle beginnen die Symptome, wenn es zu einer viralen Infektion kommt. Das Problem ist auch, dass der Mechanismus hinter der Erkrankung unklar ist. Einerseits gibt es die Hypothese, dass vielleicht diese Erreger, diese viralen Infektionen persistieren und das auslösen. Andererseits kann es auch sein, dass eine Infektion eine Autoimmunität auslöst gegen spezielle Proteine und das dann dazu führt, dass man Symptome bekommt. Man nimmt auch an, dass genetische Faktoren mitspielen, obwohl man bisher kein spezielles Gen dafür identifiziert hat, aber ein paar Gensignaturen gefunden hat, die möglicherweise eine Rolle spielen. Und man hat beobachtet, aber wie gesagt auch nicht bei allen Patienten, dass es zu Veränderungen im Gehirn und im Hirnstamm kommt. Auf der immunologischen Seite sieht man, dass es oft weniger Funktionalität von T-Zellen und natürlichen Killerzellen gibt. Und man hat auch Autoantikörper gegen bestimmte Rezeptoren auf menschlichen Zellen beobachtet. Aber wie gesagt, da gibt es keine wirklich Smoking Gun, also wo man sagen würde, na, das ist es. Und das ist auch ein bisschen das Problem mit den Behandlungen. Wenn man den Mechanismus nicht genau kennt, dann ist es echt schwierig, Medikamente herzustellen, die wirklich helfen und die das abstellen, weil es eben nicht klar ist, was man genau machen muss. Ich wollte noch ein bisschen was zur Geschichte von ME/CFS sagen. Also vielen von uns, glaube ich, ist das erst in den letzten Jahren bewusst worden durch die Medien, dass es die Erkrankung gibt. Und ich glaube, auch durch Long-Covid wird das jetzt eher diskutiert. Aber die Erkrankung an sich ist schon recht lang bekannt bzw. beschrieben. Man hat schon im 19. Jahrhundert ähnliche Erkrankungen, ähnliche Symptome beschrieben als Neurasthenia. Da war eben eins der Hauptsymptome Nerven- und Muskelschwäche. In den 1930er ist es aufgetreten, fast als Epidemie in Los Angeles, aber auch in Wisconsin und in der Schweiz. Und man hat das damals atypische Poliomyelitis genannt, weil es Polio ähnlich ist in gewisser Weise, Nerven- und Muskelschwäche. Also das macht schon Sinn, dass man das so nennt. Und das ist eben in den 1930er Jahren als atypische Poliomyelitis beschrieben worden. In den 1940er Jahren, Ende der 1940er Jahre, gab es dann eine Erkrankung in Island, die im Prinzip auch die gleichen Symptome hatte. Die nannte man Akureyri-Erkrankung, weil die eben in Akureyri in Island ausgebrochen ist. Das waren etwa 500 Fälle, die dort beschrieben worden sind. Zwischen 1949 und 1951 sind auch in Australien etwa 800 Fälle beschrieben. Und es ist ja interessant, dass das auch wie eine Epidemie auftritt. Und das deutet halt auch eben auf virale Infektionen hin, weil eben Ausbrüche von viralen Infektionen das getriggert haben könnten. 1955 kam es dann im Royal Free Hospital zu einer Beschreibung dieser Erkrankung als Myalgic Encephalomyelitis. Und die haben das damals Benign Myalgic Encephalomyelitis genannt. Also im Prinzip gutartige Myalgic Encephalomyelitis. Die haben das deshalb so genannt, weil das im Gegensatz zu anderen Ausprägungsarten nicht zum Tod geführt hat. Das hat nicht heißen sollen, dass das gutartig in dem Sinn ist, dass es kein Problem darstellt. Und man hat eben dieses Benign aus dem Namen dann rausgenommen, weil das im Prinzip irreführend war. In den 1960er und 1970er Jahren haben ein paar Psychologen das eher als Massenhysterie und als Erkrankung mit psychologischen Ursachen beschrieben, vielleicht psychosomatisch. Und das ist vielleicht auch eins der Probleme, das wir eben jetzt haben, dass es wirklich zu einer Stigmatisierung der Patienten kommt. Da gab es zwar einen Pushback von Wissenschaftlern, die an der Erkrankung gearbeitet haben und gesagt haben, naja, das stimmt aber nicht, das ist schon biologisch. Aber es gab eben in den 60ern und 70ern oft die Diskussion darüber, ob das nicht psychosomatisch ist. In den 1980er Jahren gab es dann einen Ausbruch in Lake Tahoe, wo das erste Mal als Chronic Fatigue Syndrome beschrieben worden ist. Man hat dort damals angenommen, dass es vom Epstein-Barr-Virus verursacht wurde. In dem Fall war das aber nicht der Fall. Und 1986 gab es dann das erste Mal diagnostische Kriterien für die Erkrankung. Die sind von Melvin Ramsey aufgestellt worden. Ja, in den 1990ern hat man dann gedacht, man hat den Auslöser gefunden. Da gab es ein Paper von Hilary Koprowski, das ist ein recht bekannter Virologe, der eben eine virale Ursache glaubt hat, gefunden zu haben. Und zwar haben die damals publiziert, dass sie DNA von einem humanen Retrovirus, und zwar von einem Virus, der HTLV-2 ähnelt, das ist einer dieser humanen Retroviren, dass die das gefunden hätten und dass das assoziiert ist mit MECFS. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass das nicht gestimmt hat und dass die Experimente nicht wiederholt werden konnten. Also, aber man hat eben versucht herauszufinden, was das ist. In dem Fall war das leider irreführend. 2006 hat dann die amerikanische CDC eine erste Kampagne gestartet, um mehr Aufmerksamkeit für MECFS zu schaffen und auch für Forschung daran, damit man eben im Prinzip rausfindet, was die Ursache ist. 2009 ist dann ein weiteres Paper rausgekommen, das versucht hat, im Prinzip die Ursache zu finden. Und die haben das mit einem anderen Retrovirus gelinkt, und zwar XMRV, Xenotropic Murine Leukemia Virus. Hat sich dann aber leider auch herausgestellt, dass das irreführend war, dass die Experimente nicht wiederholt werden konnten und dass das nicht wirklich der Grund dafür war. Also es haben viele Leute versucht, aber es ist anscheinend nicht so einfach, die Erkrankung an einer Ursache festzumachen. Mittlerweile gibt es wieder eben, glaube ich, durch Covid-19 und Long-Covid mehr Awareness, mehr Aufmerksamkeit für MECFS, was ich sehr wichtig finde. Es läuft gerade eine Studie in Großbritannien, die nennt sich DECODE-ME. Da geht es darum, genetische Faktoren zu finden. Das ist eine recht große Studie. An der Columbia University in New York gibt es das Center for Solutions for MECFS. Die forschen auch im Prinzip mit einem starken Fokus auf den Ursachen für MECFS. Das Problem ist, dass denen durch die Trump-Regierung relativ viel Forschungsförderung gestrichen wurde. Ich glaube, sie haben teilweise die, die gestrichene Forschungsförderung wieder zurückbekommen. Aber das war Anfang 2025 ein bisschen problematisch. Und ja, 2025 gab es auch positive Entwicklungen im deutschsprachigen Raum. In Österreich gibt es jetzt den Förderpreis für MECFS-Grundlagenforschung vom FEF. Und Deutschland hat im Prinzip 500 Millionen Euro für Forschung von Postinfektionserkrankungen zur Verfügung gestellt. Das beinhaltet eben auch Forschung an MECFS. Also es hat sich als extrem schwierig erwiesen, hier herauszufinden, was die konkrete Ursache ist. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Erkrankung von großteils von viralen Infektionen getriggert wird. Aber man versteht den Mechanismus nicht. Und das ist, wie gesagt, das große Problem. Wenn man den Mechanismus nicht versteht, ist es schwierig, Medikamente zu entwickeln, beziehungsweise möglicherweise Impfungen zu entwickeln, um diese Erkrankungen zu verhindern. Es ist eine sehr wichtige Erkrankung, die gar nicht mal so selten ist, die zu schweren Behinderungen führt, die wirklich höchst problematisch sind für die Betroffenen. Und es ist gut, dass da jetzt mehr Aufmerksamkeit gibt und mehr in die Forschung gesteckt wird. Ja, und die Hoffnung ist, dass man in den nächsten paar Jahren wirklich die biologische Basis für die Erkrankung findet und dann eben gezielt Medikamente und Therapien entwickeln kann. Das war's für heute bei Virologisch. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, einfach eine E-Mail schicken an virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werk.